Die Blockchain selber löst das Problem nicht, aber sie ermöglicht viele andere Technologien in diesem sogenannten Internet of Things so zusammenzubringen, dass am Ende ein Schuh draus wird.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen.
Ist die Blockchain-Technologie ein mögliches Werkzeug, mit dem wir sicherstellen können, dass als biodeklarierte Lebensmittel tatsächlich bio sind? Mit dieser Forschungsfrage beschäftigte sich Meta-Leonie Boller im Rahmen ihrer Masterarbeit im Bereich Lebensmitteltechnologie. Eine Arbeit, für die sie den ELWE-Nachwuchspreis in der Kategorie Versorgung erhielt. Zu welchen Ergebnissen sie kam und welche Herausforderungen sie für ihre Untersuchung bewältigen musste, erzählt sie uns in dieser Folge. Mein Name ist Mariana Friedrich und das ist Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Leonie, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und bei unserem Podcast teilnimmst.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dabei zu sein.
Woran erkennen wir denn, ob Lebensmittel, die als bio deklariert sind, auch wirklich bio sind?
Das ist eine richtig schwierige Frage, die sicherlich einige Bio- oder auch Gelegenheitsbio-Käufer so umtreibt. Das Interessante daran ist, rein optisch oder durch Anfassen, also durch die, ich sag mal, Begutachtungsschritte, die man selbst im Laden durchführen kann, kann man das eigentlich gar nicht herausfinden, weil die ökologische Erzeugung oder Bioerzeugung ist eine Prozessqualität, die eben durch Einhaltung der Vorgaben der EU-Öko-Verordnung erzeugt wird. Und das ist eine sogenannte Vertrauenseigenschaft. Das heißt, der Konsument, der das Produkt kauft, muss erstmal glauben, dass das stimmt, was ausgelobt wird. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch die Siegel, die eben dazu dienen sollen, eine Signalfunktion ja auszuführen. Das heißt, sie möchten diese Vertrauenseigenschaft in eine Sucheigenschaft verwandeln sozusagen. Das heißt, wenn ich interessiert darin bin, ein Ökoprodukt zu erwerben, dann halte ich Ausschau nach dem EU-Ökosiegel oder nach dem deutschen Biosiegel oder eben nach einem der privaten Siegel der Anbauverbände.
Genau, das ist ja schon die Schwierigkeit, wenn ich einkaufen gehe. Es gibt eben dieses EU-Siegel, es gibt das deutsche Siegel und dann gibt es noch ganz viele Siegel von den Anbauverbänden, teilweise auch regionale Siegel. Wie behalte ich denn da den Überblick? Was sagt mir denn was?
Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr herausforderndes Thema, gerade wenn man jetzt nicht in dem Thema sehr, sehr tief drinsteckt, weil man beruflich damit zu tun hat oder eben übers Studium. Also das kann ich nur jedem nachfühlen, da verwirrt zu sein. Man kann das auf eine gewisse Art und Weise hierarchisch ordnen, ne? Also auf der einen Seite gibt es die EU-Öko-Verordnung, das ist immer die Basis für alles, was sich irgendwie Bio oder Öko nennt. Diese Anforderungen müssen immer eingehalten werden. Und dadurch, dass es eine Verordnung ist, gilt die halt auch in allen EU-Mitgliedstaaten. Es gibt ja noch da die Abgrenzung zu Direktiven. Da gibt es dann einen gewissen Spielraum für die nationalen Umsetzungen. Aber bei einer Verordnung kann man wirklich sagen, dass quasi eins zu eins das, was von der EU festgelegt wird, dann eben auch in nationales Recht übertragen wird. Das beantwortet auch schon so ein bisschen deine zweite Frage, wo der Unterschied zwischen dem EU-Siegel und dem deutschen Biosiegel ist. Also die sehen natürlich anders aus, aber eigentlich steckt das Gleiche dahinter, ne? Oder dasselbe sogar.
Ja.
Meistens finden wir dieses Blatt auf grünem Grund, das ist das EU-Biosiegel, was eigentlich auf allen Produkten mit drauf ist. Und dann gibt es halt noch private Standards, also da sind zum Beispiel Bioland oder Naturland oder auch Demeter, so welche, die man kennt.
Die Anbauverbände.
Genau, die Anbauverbände und die haben dann jeweils nochmal eigene Kriterien mit bestimmten, ja, Schwerpunkten, also einfach nochmal strengere Regularien, die zusätzlich eingehalten werden. Aber sie sind eben nicht austauschbar. Also man kann nicht zum Beispiel nur Bioland sein, aber nicht EU-Bio. Das funktioniert nicht. Man kann aber EU-Bio sein und keinem privaten Anbauverband noch angehören. Das funktioniert schon.
Was steht denn in den EU-Verordnungen drin? Was sagt mir das über das Lebensmittel und über beispielsweise die Haltung der Tiere, wenn es um Fleisch oder tierische Produkte geht?
Also das jetzt im Detail zu erklären, würde wirklich den Rahmen des Podcasts sprengen.
Ja, klar.
Da kann man sich auch auf den Seiten der Behörden quasi ganz gut informieren. Da gibt es auch so Zusammenfassungen. Und im Grunde legt die EU-Öko-Verordnung eben bestimmte Kriterien für die Produktionsschritte fest, ne? Also es gibt einmal so Grundregeln und dann gibt es noch eine Durchführungsverordnung, also wie das, was vorgeschrieben ist, dann letztendlich umgesetzt werden muss. Da gibt es dann beispielsweise Mindestplatzanforderungen für Tiere, oder bestimmte Gestaltungsmerkmale für den Stallbau. Oder es gibt in der Gemüseerzeugung bestimmte Vorgaben. Man ist auch eingeschränkter, was die Verwendung von beispielsweise Düngemitteln angeht, ne? Also alles ist nochmal so extra geregelt, auch in der Verarbeitung. Also Wir haben ja einmal quasi die Primärproduktion in der Landwirtschaft und dann haben wir natürlich auch eine ganze große Palette an Produkten, wo die Rohwaren weiterverarbeitet werden. Also ein schönes Beispiel ist halt immer so ein Müsli. Da findet man ganz viele Zutaten von verschiedenen Herkünften, kommen dann zusammen und jede einzelne Zutat muss die jeweiligen Anforderungen eben an die Verordnung erfüllen. Es gibt dann da noch Grenzwerte, dass beispielsweise ein Produkt Öko heißen darf, auch wenn es nur 95% Ökoanteil enthält. Das ist aber so die Untergrenze sozusagen. Also es ist das Minimum und alles darüber ist natürlich wünschenswert.
Ich kann aber davon ausgehen, wenn ein Landwirt etwas unter ökologischen Grundsätzen anbaut, trägt er das EU-Siegel und dann weiß ich, okay, also diese Mindeststandards sind auf jeden Fall erfüllt.
Genau, absolut. Also sonst dürfte er sich auch nicht Bio oder Öko nennen. Das ist auch ein geschützter Begriff. Also das geht sogar so weit, dass Werbung, die halt sowas suggeriert, was Richtung Öko geht, aber halt nicht Öko ist, einfach nicht erlaubt ist, ne?
Und du hast jetzt untersucht oder ja eine Technologie gesucht, mit der wir sicherstellen können, dass als biodeklarierte Lebensmittel auch tatsächlich Bio sind. Warum ist das denn notwendig, wenn wir schon Zertifizierungen haben?
Also das ist im Grunde eine Vertrauensfrage. Ja. Ne? Also das habe ich auch in meinem Bekannten- oder Freundeskreis immer mal so, dass Leute von sich geben so, ja, aber dem kann man ja gar nicht trauen, ob das auch wirklich Bio ist, wenn da Bio draufsteht. Und meine Antwort wäre, doch, kann man. Aber es arbeiten natürlich Menschen dran. Ne? Das darf man nie vergessen. Und es ist im Grunde ein sehr ausgefeiltes, aber auch kompliziertes Konstrukt aus Prüfungen, Dokumentation, Plausibilitätsprüfungen, natürlich auch Beprobungen, die stattfinden, die dann letztendlich sicherstellen sollen, dass ein Produkt wirklich öko ist. Der Mensch neigt aber natürlich auch dazu, sich Negatives länger zu merken als Positives. Das heißt, es gibt immer mal wieder Skandale, das hat ja sicherlich jeder mal in der Presse auch mitbekommen, wo dann irgendwas umdeklariert wird oder falsch massenbilanziert wird und letztendlich Produkte, die nicht den Anforderungen entsprechen, halt als öko deklarierte Ware in den Markt kommen. Gleichzeitig weiß ich halt auch aus eigener praktischer Erfahrung, wie aufwendig eigentlich so eine Öko-Prüfung ist. Also ich habe selbst nur als Hobby eine kleine Wiese, die ist auch biozertifiziert. Und für meine kleine Wiese ist es jedes Mal auch doch ein nicht zu unterschätzender Aufwand, wo man aus verschiedenen Systemen sich seine Fläche dann ziehen muss und das, was man beim Agrarantrag angegeben hat, dann nochmal mitbringen kann. Und in meinem Fall ist es jetzt super einfach, weil bei mir verändert das sich nicht. Ich habe meine Wiese, aber wenn ich jetzt ein großer landwirtschaftlicher Betrieb wäre, der mal Flächen dazu pachtet oder wieder abgibt, verkauft, kauft und so weiter, dann ist das natürlich sehr, sehr komplex. Also da kann man eine Vollzeitarbeitskraft mit beschäftigen, dieses ganze Antragswesen und Subventionswesen zu betreuen. Und das ist natürlich nicht nur aufwendig, sondern auch gewissermaßen fehleranfällig. Und die Prüfungen werden halt in der Regel auf Fragebogenbasis gemacht. Mhm. Ne? Natürlich ist es schon so, dass immer nach Schnittstellen gesucht wird. Also als Landwirt, also ich bleibe jetzt einfach mal auf der landwirtschaftlichen Ebene, das ist auch so ein bisschen die Brille, die ich anhabe. Ich habe ja auch Agrarwissenschaften studiert. Es wird natürlich jetzt nicht dreimal die gleiche Frage gestellt in so einer Ökokontrolle, aber es ist doch ein sehr langwieriges und teilweise auch redundantes Verfahren. Das war so ein bisschen mein Ansatz. Zu schauen, okay, Lebensmittelbetrug, das klingt erstmal richtig böse.
Das klingt nach einem Skandal sofort, natürlich.
Ja, das klingt total nach einem Skandal, aber die Definition ist im Grunde relativ einfach. Also es ist die intentionelle Manipulation von Lebensmittelprodukten mit der Motivation eines ökonomischen Vorteils. Ne? Man macht absichtlich was anders oder verschleiert was, um eben am Ende ein bisschen mehr davon zu haben.
Passiert das auch umgekehrt? Also, dass Landwirte sagen, der ganze Aufwand mit der Zertifizierung ist mir zu hoch und ich deklariere das jetzt als konventionelle Lebensmittel, auch wenn ich eigentlich Ökobau mache?
Das passiert tatsächlich auch. Also, ich habe da jetzt keine genauen Zahlen zu, aber beispielsweise gibt es viele Weingüter, die teilweise, das nennt man dann integrierter Landbau, da gibt es verschiedene Bezeichnungen für, aber im Grunde halt, dass man sich das Beste aus beiden Welten quasi nimmt und daraus so sein eigenes Konzept strickt. Und es gibt es tatsächlich auch, es ist sehr produktgruppenabhängig, wie viel Bioware verfügbar ist. Das kommt doch auch häufiger vor, wenn in einer bestimmten Produktgruppe einfach zu viel Menge da ist, dass die auch konventionell vermarktet wird. Also das passiert teilweise bei Kartoffeln oder auch mal bei Milch. Das erkennt man als Konsument dann natürlich nicht. Also es geht ganz normal als konventionelle Ware in den Handel. Das ist aber kein Betrugsfall dann sozusagen.
Das ist eher ein Upgrade.
Genau, es ist quasi so ein Ja, wie wenn man ein Auto mietet und es gibt das nicht mehr, man bekommt ein Upgrade oder keine Ahnung, die Deutsche Bahn ist überfüllt und man darf dann doch erste Klasse fahren, obwohl man es nicht gebucht hat, so ungefähr. Ne? Das merkt man dann aber nicht. Und weil es sich ja auch, wie ich eingangs schon gesagt habe, um diese Vertrauenseigenschaft handelt, wird man das auch nicht nachprüfen können als normaler Konsument. Genau, und was mich so umgetrieben hat, war auf der einen Seite eine Vereinfachung, aber auch so ein bisschen dem Ökolandbau die Möglichkeit zu geben, sein Potenzial da zu zeigen und sich nicht erklären oder beweisen zu müssen, sondern ich war so auf der Suche, was für ein Werkzeug könnte es geben, um das ein für alle mal klarzustellen und im Grunde auch die Leute so zu vernetzen, dass eben Synergien besser genutzt werden können. Ne? Weil wenn ich in dem einen Antrag beispielsweise schon meine Flächen eingeben muss, warum muss ich das dann bei der Ökokontrolle nochmal und dann vielleicht nochmal bei meiner Düngebilanzierung und. Das könnte man ja viel einfacher haben, wenn es so eine Datenschicht gäbe, wo man dann nach Bedarf und mit bestimmten Zugriffsrechten und so weiter dann drauf zugreifen kann, um sich eben die Informationen als berechtigt interessierte Partei irgendwie rauszuziehen und eben dem Landwirt dadurch das Leben leichter zu machen oder auch allen anderen Stakeholdern. Also ich habe mich ja in meiner Arbeit nicht nur mit Landwirten beschäftigt, sondern ich bin auch die Wertschöpfungskette entlang gegangen und habe auch Biozertifizierer und Händler interviewt. Genau, das war so meine Motivation.
Ja, Stichwort Digitalisierung in Deutschland, das jetzt auf Landwirtschaft heruntergebrochen. Du hast gerade schon gesagt, du kommst aus dem Bereich. Mhm. Also für dich ist das ja ein berufsbegleitender Master. Erzähl uns mal ein bisschen mehr, warum du von dem Thema, mit dem du dich beschäftigst, auch wirklich Ahnung hast.
Also mein persönlicher Slogan ist immer so ein bisschen Lebensmittel von Anbau bis Zubereitung. Das beschreibt eigentlich ganz gut das, was ich so studiert habe. Also ich habe Agrarwissenschaften im Bachelor studiert, hab dann einen Master in Agriculture and Food Economics, nannte sich das, also Agrar- und Lebensmittelökonomie, erstmal gemacht. Dann habe ich ein paar Jahre gearbeitet, aber dieses Thema Lebensmitteltechnologie, das hat mich eigentlich schon im Bachelor interessiert. Es ist natürlich nicht so der naheliegendste Master nach einem agrarwissenschaftlichen Studium. Und dann hatte ich halt mit der Berufserfahrung einfach so ein paar Jahren Abstand und auch ja dann einfach wieder Lust auf Weiterbildung und so dann die Chance ergriffen und in Fulda den berufsbegleitenden Master in Lebensmitteltechnologie gemacht. Und das waren im Grunde auch so die idealen Voraussetzungen, das Thema in einer Masterarbeit zu betrachten, weil man doch einige Hintergründe kennen muss, um da den richtigen Ansatz zu finden. Das hat bei mir auch so ein bisschen gedauert, bis ich mein Forschungskonzept dann auch dahin entwickelt hatte, zu sagen, okay, ich dachte erst, ich mache sowas wie ein Technology Readiness Assessment. Wirklich nur auf die Technologie bezogen, wie geeignet ist die? Und dann dachte ich mir so, ja, was ist eigentlich das wirkliche Problem da dran? Dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und bin dann irgendwann auf eine Theorie gestoßen, die eigentlich aus der Kriminalitätsforschung kommt, und zwar zur Entstehung von ja, Straftaten oder von Verbrechen. Das war die Routine Activity Theory, die im Grunde aus einem Kontext heraus beschreibt, wann es dazu kommen kann, dass eben ein Criminal Act stattfinden kann. Und dazu gehört auf der einen Seite, dass es halt ein Zielobjekt gibt.
Okay.
Also auf Deutsch würde man Opfer sagen. Es muss einen Täter geben und es muss das Nichtvorhandensein einer Kontrollfunktion sein. Also zu der Zeit der Entstehung der Theorie dachte man da so an Einbruchsdelikte in Nachbarschaften. So ist das entstanden und warum das halt trotz des steigenden Wohlstands und so immer mehr wird. Und dann haben die Cohen und Felsen waren das, die haben halt herausgefunden, dass es daran liegt, dass sich einfach die Routinen der Menschen, also der Alltag so ändert, dass beispielsweise meistens zwei Partner außer Haus tätig sind und so weiter und sich dann eben die Möglichkeiten ergaben, Einbrüche zu begehen sozusagen. Ne? Damals war man aber davon ausgegangen, so ein Kontrollmechanismus ist halt jemand, der da aufpasst und patrouilliert, also ein Polizist oder ein Wächter oder sowas. Ne? Aber heutzutage kann man das Ganze natürlich auch digital denken. Diese Kontrollfunktion, diese Garden-Funktion, wie es in der Theorie heißt, das ist im Grunde das, was ich identifiziert habe, was eine Blockchain-Technologie mit leisten kann.
Jetzt sind wir schon bei Blockchain, genau. Blockchain kennen die meisten von digitalem Geld. Jeder hat in der Zwischenzeit mal von Bitcoin gehört, Ethereum und den anderen digitalen Währungen, aber auch von der ganzen Kritik daran und den Problemen, die das mit sich bringt. Wie möchtest du das jetzt auf ökologische Landwirtschaft münzen? Was kann die Technologie, was da nützlich sein kann?
Ja, ich glaube, da muss man vielleicht noch mal einen Schritt vorher ansetzen und noch mal ganz kurz für die, die es jetzt nicht so genau auf dem Schirm haben oder sagen, ja, ich habe da mal von gehört, aber ganz so genau weiß ich jetzt doch nicht, was es heißt, um die noch mal abzuholen, würde ich es vielleicht einmal kurz definieren, immer vorweggeschickt, ich bin keine ITlerin, ne? Ich bin Naturwissenschaftlerin mit ein bisschen ökonomischem Wissen. Aber im Grunde beruht dieses ganze Konzept ja auf diesem Paper von dem berühmten Pseudonym Satoshi Nakamoto, der das halt 2008 als Paper veröffentlicht hat und dann im Folgejahr halt auch das erste, ja, die erste Blockchain sozusagen live geschaltet hat und damit fing ja der ganze Bitcoin-Hype an. Das heißt, es ist nicht ganz falsch, dass viele Leute das auf eine gewisse Art und Weise direkt mit Bitcoin assoziieren oder fast synonym verwenden. Das ist nicht falsch, aber das Technologiekonzept, das kann eigentlich viel, viel mehr als Kryptowährungen. Es geht nämlich darum, dass der Überbegriff auf Englisch Distributed Ledger Technologie heißt. Und Ledger ist eigentlich das englische Wort für das Buch in der Buchhaltung.
Ja.
Und das kann man sich dann so vorstellen, dass man ein Netzwerk hat, wo jeder Teilnehmer eine Kopie dieses Buches hat. Und das ist immer synchron. Das heißt, wenn du und ich jetzt Teil dieses Netzwerks und dann noch viele andere wären, die nennt man dann Nodes, also die Teilnehmer in dem Netzwerk, wir hätten alle die gleiche Kopie. Und wenn einer was ändert, dann wissen das alle. Und das ist irreversibel und auch rückverfolgbar. Das heißt, selbst wenn wir jetzt merken, okay, wir haben irgendwas falsch eingegeben, dann gibt es quasi wie so eine Korrekturbuchung und es ist immer nachvollziehbar.
So wie es in meiner Buchhaltung ja auch sein sollte und in meiner Steuererklärung und so weiter und so fort. Genau.
Richtig, genau. Mit dem Unterschied, dass wir uns in den Bereichen halt immer in Datensilos bewegen. Und genau das wird hier aufgebrochen, indem das Ganze halt auf einer Datenlayer ist. Also das kann man sich wirklich so vorstellen, wenn man die Supply Chain oder die Value Chain von so einem Produkt von Entstehung bis Konsument irgendwie aufzeichnet, dass im Grunde jeder Schritt Daten hat und immer nur quasi den Teil Daten oder Informationen, den er oder sie braucht, also beispielsweise jetzt im Qualitätsmanagement Chargennummern oder irgendwie so Daten halt, Lieferdaten, Zahlungsströme und so weiter, das gibt man halt immer nach Bedarf weiter. In Blockchain gedacht quasi, gäbe es unter dieser Value Chain einfach eine Schicht der Daten, wo erstmal prinzipiell alles draufkommt. Dann haben wir natürlich, werden viele direkt denken, gerade in Deutschland, oh, Datenschutz. Ne? Natürlich darf nicht jeder alles sehen und es können auch wettbewerbsrechtliche Informationen sein. Das heißt, man kann das Ganze schon dann so designen von der Technologiearchitektur her, dass auch nur die Daten weitergegeben werden, die weitergegeben werden dürfen. Aber das Ganze ist ja kryptografisch verschlüsselt. Das ist auch noch eine Eigenschaft von Blockchain. Das heißt, es ist kein Widerspruch, dass jeder eine Kopie des Ledgers hat, aber das heißt nicht, dass er alles lesen kann.
Ich brauche den Schlüssel und ich habe nur den Schlüssel für die Parts, die mich auch wirklich was angehen.
Richtig. Und trotzdem kann man dann jederzeit das natürlich auf Plausibilität prüfen. Und das ist so das, was den Charme ausmacht. Ich hatte ja eingangs schon mal beschrieben, wie viele verschiedene Datenquellen man zum Beispiel für so eine Ökokontrolle braucht und wie das alles zusammenspielt. Das Elegante daran wäre eigentlich, dass man nicht nur das Problem in der Ökozertifizierung, wenn man es jetzt so nennen will, oder ich sag mal die Komplexität vereinfachen könnte, sondern auch in vielen anderen Bereichen gleich mit, die in der Landwirtschaft oder in der Lebensmittelindustrie an so administrativen Datenthemen halt bearbeitet werden müssen.
Mhm. Können wir versuchen, das an einem kurzen Beispiel aus der Landwirtschaft zu erklären? Also wenn ich jetzt, wie von dir vorhin angesprochen, das Müsli habe,
ja.
In dem Müsli sind verschiedene Inhaltsstoffe. Was kann ich jetzt mit der Blockchain alles ablesen? Also fangen wir mal an beim Anbau des Getreides. Da sehe ich dann in der Blockchain, wenn ich den Zugang habe, was das für ein Bauer war, wie der das Getreide gedüngt hat, wie er das großgezogen hat. Dann habe ich die nächsten Schritte mit den Zusatzstoffen. Woher kommen die Zusatzstoffe? Wie werden die verarbeitet? Und das wird dann alles in dieser Blockchain abgespeichert.
Ah, das ist sehr schwer, das könnte man fast besser malen.
Okay.
Ich weiß, auf was du hinaus willst. Es gibt ja auch schon Startups, die sich so in diesem Bereich Traceability, Rückverfolgbarkeit und so bewegen und das auch versuchen für den Konsumenten greifbar zu machen. Meistens hat man dann irgendwie einen QR-Code auf der Packung, den man scannen kann oder so. Aber man kann das Ganze Business to Customer sehen, also B2C, ja. Man kann das aber auch B2B sehen, ne? Also man kann die Schichten, das hängt immer so ein bisschen davon ab, aus welchem Blickwinkel man quasi da drauf schaut. Und natürlich auch, was du am Ende sehen darfst. Also das ist eigentlich auch ganz interessant, was du gerade meintest, ob als Konsument man quasi das Bedürfnis hat zu sehen, wie das Getreide gedüngt wurde. Das ist tatsächlich was noch gar nicht so im Detail erforscht ist. Also das war auch so eine Forschungsfrage, die ich abgeleitet habe. Wie viel muss oder will oder darf der Konsument überhaupt sehen, um kein Vertrauensproblem mit der vertrauensgenerierenden Technologie am Ende zu bekommen, ne? Weil es kann ja auch sein, dass dann jemand sagt, das ist mir so kompliziert, dem vertraue ich erstmal nicht. Das könnte ja auch alles verfälschen. Aber im Prinzip, um jetzt nochmal deine Frage zu beantworten, wäre es halt schon so, dass man, also man muss das ja aus einer Interface-Sicht halt sehen. Also man hätte wahrscheinlich irgendeine webbasierte Anwendung, weil bei einer App hätte man das Problem, man müsste es dann immer Updates geben, die sind auf irgendeinem Endgerät installiert und so weiter und so fort. Und es ist halt leichter, dann ein Webinterface abzudaten als permanent eine App, ne? Weil ich meine, das kennen wir alle, der Handy will irgendein Update und ich klicke es einfach weg und irgendwann funktioniert meine App nicht mehr.
Das heißt, ich logge mich als Bauer, als Landwirt einfach im Browser ein.
Genau, oder auch als Konsument, wenn die Schnittstelle bis dahin geht, ne? Aber fangen wir erstmal beim Landwirt an. Wir haben ja das erste Thema bei allen Distributed Ledger Technologien, wir brauchen immer die sogenannte Digital Physical Parity. Und das ist was, es ist nicht ganz das gleiche wie ein digitaler Zwilling, auch wenn es oft so verwendet wird. Vielleicht können wir es auch der Vereinfachung halber jetzt einfach mal so nennen, aber es geht im Grunde darum, dass wir eine digitale Repräsentation des Produktes oder des Bestandteils, den wir betrachten, irgendwie haben. Und da ist ganz wichtig, dass man versteht, dass da ist Blockchain nicht das Allheilmittel, ne? Sondern man braucht immer noch andere Technologien, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, statistische Methoden, biochemische Analysen, die man trianguliert, also zusammenfügt und dann auf Plausibilität prüft. Also am Ende schaut, okay, ich habe mir angeguckt, wie ist die Laboranalyse von dem Produkt, was sind die Angaben der Personen oder der Sensoren auch, ne? Also man sollte auch den menschlichen Faktor, so gut es geht, immer ausschalten. Also was ist alles an Informationen, die ich habe, und passt das logisch zusammen? Das macht natürlich auch keine Person, sondern das würde eine KI machen, also eine künstliche Intelligenz. Das heißt, auch wichtig ist, wenn man Blockchain-Themen hat, die Blockchain selber löst das Problem nicht, aber sie ermöglicht viele andere Technologien in diesem sogenannten Internet of Things so zusammenzubringen, dass am Ende ein Schuh draus wird. Also es ist mehr so eine Sammelstelle, wie so eine Lupe quasi, wo man dann am Ende was sieht. Und diese digital-physische Parität, die man herstellen muss, müsste man mit allen Bestandteilen machen, mit den jeweiligen Möglichkeiten, die man da hat. Und eben die Daten da drauf geben. Und aus einer Interface-Sicht kann man sich das dann vielleicht so vorstellen, dass man sein Müsli scannt, da draufklickt und sich die einzelnen Bestandteile anguckt und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, eher eine Designfrage oder von einem User Experience Designer, wie man sowas gestaltet. Da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von, außer dass ich als Nutzer merke, ob es gut oder schlecht gemacht ist, ne? Genau, aber wichtig ist vor allen Dingen das, was technologisch dahinter steht. Und gerade auch für die Zertifizierer, die ich ja auch mit betrachtet habe, ist das natürlich auch ein ganz spannendes Thema, weil dadurch sich ihre Arbeit natürlich auch extrem vereinfacht.
Genau, erklär uns das mal kurz, was das für die Landwirte und für die Zertifizierer bringt. Welcher Vorteil kommt dabei raus?
Also ich bin eingangs mal gestartet mit der Annahme, dass Zertifizierer das eigentlich total doof finden müssten. Mhm. Weil ich so mit der Annahme gestartet bin, eigentlich sind die ja dann überflüssig. Aber eigentlich sind sie es auch nicht, weil die haben ja sozusagen dieses Wissen, wie das heute funktioniert. Und das ist ja nicht per se falsch. Das ist ja eigentlich ein System, was sehr komplex ist, aber sehr gut funktioniert. Es ist nur ultra aufwendig. Und in den Interviews, die ich geführt habe, also ich habe ja so einen zweiteiligen Forschungsansatz gefahren. Ich habe mir erstmal mit einer strukturierten Analysemethode ganz viel Literatur angeschaut, dann nochmal so Hypothesen abgeleitet, immer vor dem Hintergrund dieser Theorie, die ich eingangs erklärt habe. Und dann bin ich in so eine Interviewphase gegangen und habe halt qualitative Interviews geführt mit Landwirten, mit Zertifizierern und mit Händlern und habe dann bei den Zertifizierern halt auch, ganz interessant, hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm, rausgefunden, nee, die haben sogar selber ein Interesse an sowas, weil je nach Business Model, was die fahren, haben die dann beispielsweise eine flächen- oder mengenabhängige Zertifizierung. Die Zertifizierungsbeiträge werden daran gemessen und die haben teilweise ein Problem mit Underreporting.
Okay.
Das heißt, es werden weniger Mengen angegeben, dass sie produziert wurden, als tatsächlich, und dadurch zahlt dann der Beauftrager, also der Landwirt in dem Fall, weniger Geld, aber er bekommt sein Siegel für das Jahr und kann es weiterhin nutzen und so. Das fällt natürlich nach hinten raus, also damit meine ich jetzt mit dem weiteren Voranschreiten der Verarbeitung, so fällt das dann natürlich nicht mehr auf. Also man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass das nur irgendwie vom lokalen kleinen Bauernhof geht, sondern das ist ja wirklich ein globales Thema, weil ja, du kannst natürlich auch, du kannst an jedem Ort der Welt nach EU-Öko-Vorgaben produzieren und auch dieses Siegel erhalten, ne? Das heißt, du hast vielleicht deine Zertifizierungsstelle, die in Deutschland ist oder so. Also viel vom Ökolandbau ist ja auch tatsächlich in Deutschland gegründet worden. Und du kannst aber auch irgendwo in der Wüste deine Dattel nach EU-Öko produzieren oder deinen Kaffee.
Ja, wenn du sie hier verkaufen willst, ist das ja auch sinnvoll, ne?
Ja, ja, genau. Man muss das halt dann mehrstufig denken. Und also, er kommt relativ schnell in Transparenz rein. Und es ist heute schon so, dass Zertifizierer auch Satellitenbilder nutzen und also sich wirklich auch sehr ausgefeilte Systeme und Risikoassessments und so überlegt haben. Teilweise tatsächlich auch schon mit dem Thema mal Berührungspunkte haben, aber bislang ist noch keiner so wirklich, der sagt, da machen wir jetzt mal einen schönen Use Case draus und ja, da fehlt es so ein bisschen so an der initialen Zündkraft, um das Thema umzusetzen.
Aber da hast du ja gleich einen Punkt mit abgearbeitet. Oftmals, wenn wir von einer neuen Technologie hören, stemmen sich die Menschen ja erstmal dagegen, weil das ist neu und da muss man sich erst einarbeiten, da muss man investieren. Und das Feedback, was du gekriegt hast, war tatsächlich, nee, würde uns interessieren. Also finden wir interessant und würde uns tatsächlich helfen.
Ja, genau. Also das war das Feedback erstmal. Die Personen, mit denen ich gesprochen habe, da war es sehr heterogen, was so die Erfahrung mit Blockchain-Technologien anging. Manche hatten davon noch nie gehört. Andere haben gesagt, ja, habe ich mich schon privat mit beschäftigt. Aber irgendwie schaffe ich das nicht, auf mein Business zu übertragen, bis hin zu ja, wüsste ich genau, wie ich das einsetze, aber ich weiß nicht, wie ich drankomme und die anderen machen nicht mit.
Okay.
Und das ist natürlich auch, wenn man sich das jetzt wirklich in groß vorstellt, wie so ein Netzwerk aussehen müsste und wie viele verschiedene Aspekte man da betrachten muss, ist es natürlich offensichtlich, dass das auch keiner von den Playern im Ökosektor, der ja relativ klein fragmentiert ist, ne, da gibt es auch einfach auch sehr viele kleine Unternehmen, das kann keiner von denen alleine stemmen.
Ja, klar.
Das hat natürlich für mich auch gleich die Folgefrage aufgeworfen, ja, wer wäre denn geeignet, sich darum zu kümmern? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mir das als Ergebnis meiner Arbeit so überlegt, woher kommen wir eigentlich bei dem ganzen Thema Öko? Und das basiert auf einer Verordnung, das heißt auf einem Gesetzestext letztendlich. Und auch der wird ja kontrolliert, also die Einhaltung dessen, durch dieses ganze System.
Ja, also auf EU-Ebene.
Richtig, auf EU-Ebene. Und im Grunde wäre das auch eine Ebene, die mächtig genug wäre, dort Instrumente zur Verfügung zu stellen, dass sowas eben in die Privatwirtschaft auch durchsickert. Mit dem gleichzeitigen Synergieeffekt, dass eben auch die Einhaltung der Gesetzgebung dadurch leichter kontrollierbar wäre. Ich habe mich dann noch ein bisschen mit den möglichen Instrumenten beschäftigt. Also das könnten zum Beispiel einmal Forschungsgelder sein, das können aber auch einfach Informationskampagnen sein, dass einfach auch so ein Interesse geweckt wird. Forschung kann dabei natürlich in alle möglichen Richtungen gehen. Also sowohl auf Technologieebene, aber auch in Richtung Konsumentenforschung, Übertragbarkeit in andere Bereiche und so weiter oder auch Ausschreibungen. Das gibt es ja auch von der EU-Seite viel, dass dann für bestimmte Forschungsthemen selber von der EU Tender ausgeschrieben werden quasi, auf die sich dann Leute oder Unternehmen bewerben können. Und das wären zum Beispiel so Möglichkeiten, wo man sagt, das löst jetzt das Problem nicht sofort, aber es bringt das ganze Thema auf den Weg. Weil eine Frage wäre natürlich auch, du hattest es eben schon angesprochen, Technology Adoption. Wie schafft man denn, dass Personen, Stakeholder das auch nutzen und nutzen wollen und gerne nutzen und es am Ende wirklich die Arbeitserleichterung bringt, die gewünscht ist? Und letztendlich natürlich auch die Frage, was hat es für einen Effekt auf den Konsumenten? Wie wirkt sich das auf das Image, auf das Vertrauen in Bio, vielleicht auch auf die Zahlungsbereitschaft und so weiter aus? Und vielleicht auch auf die Preise, man weiß es nicht. Das sind alles super spannende Fragen, mit denen sich Menschen noch beschäftigen sollten.
Wie schwierig es ist, dass Menschen eine neue Technologie annehmen, haben wir ja zu Beginn der Pandemie schon mit der Corona-Warn-App gesehen.
Ja.
Die Diskussion darum, wie lange es entwickelt wurde. Und dann auch die Ängste, die damit entstanden sind, weil Menschen die Technologie dahinter nicht verstanden haben, bis hin zu, es gibt dann Parallelentwickler und so weiter. Also das ist eine riesige Bandbreite, von der du in deiner Masterarbeit ja auch nur ein kleines Stück erstmal angehen konntest. Fassen wir das nochmal zusammen, weil das so ein Riesenkonvolut ist. Also du hast dir die Frage gestellt, welche Technologie sinnvoll ist. Du hast dir die Technologie angeguckt und daraufhin abgeklappert, ob sie wirklich einsatzfähig wäre. Und du hast mit Menschen gesprochen, die die Technologie nutzen würden, ob sie denn überhaupt bereit dazu sind.
Fast. Ich muss es ein kleines bisschen einschränken, weil ich durch meine Vorrecherchen schon mit der Hypothese gestartet bin, Blockchain ist eine Option. Ich habe bewusst immer ganz konsequent den Begriff Distributed Ledger Technologien verwendet, weil das sozusagen der Überbegriff ist. Aber wir haben uns ja geeinigt, wir sagen auch Blockchain-Synonym, weil es einfach der üblichere Begriff ist. Bin schon mit der Annahme gestartet. Und da gibt es auch in der Literatur schon Ansätze, die aber immer nur so Fragmente oder Teilprobleme betrachtet haben, wie man die lösen kann. Mir war halt wichtig, so den Praxisübersprung zu schaffen. Also man hätte das Ganze ja auch auf ein Finanzthema oder auf Rückverfolgbarkeit spielen können. Weil ich immer so ein bisschen die Konsumentenbrille da aufhab. Mir war wichtig, diese Vertrauensfrage damit mit zu bearbeiten. Und deswegen habe ich halt Food Fraud als Anwendungsfall genommen. Was allerdings auch einige Herausforderungen mit sich gebracht hat.
Okay, was kam denn bei deiner Arbeit raus? Und welche Herausforderungen haben wir jetzt noch nicht angesprochen?
Ich fange mal andersrum an. Also die Herausforderung war zum Beispiel, dass Food Fraud, da geht es um was Kriminelles. Das heißt, es war, als ich dann in die Interviewphase gestartet bin, zum Teil auch wirklich schwierig, einfach Interviewpartner zu finden. Also die, mit denen ich dann gesprochen habe, die waren sehr offen und es ist natürlich auch alles komplett anonymisiert abgelaufen, also nach den Vorgaben der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass keinerlei Rückbezug auf die interviewten Personen oder Unternehmen auch stattfinden kann. Aber es war schon so, gerade in den nachgelagerten Bereichen habe ich auch oft nach der zweiten Erinnerung einfach keine Rückmeldung bekommen. Und das war für mich schon so ein Zeichen, dass da eine gewisse Zurückhaltung herrscht, über das Thema zu reden, obwohl es ja eigentlich, also eigentlich wollte ich mich ja auf der abstrakten Ebene unterhalten. Okay. Also gibt es Möglichkeiten, sehen Sie Möglichkeiten, vielleicht die Vorgaben zu gehen und kennen Sie sich mit Blockchain aus und wie passt das zusammen und so. Also das war schon wirklich eine Herausforderung. Das war auch sehr heterogen zwischen den verschiedenen Interviewee-Gruppen. Das Ergebnis, kurz zusammengefasst, ist, ja, es würde funktionieren. Also es gibt sehr, sehr gute Ansatzpunkte, aber es ist auch gleichzeitig noch ein richtig langer Weg dahin.
Ja.
Die technologische Bereitschaft ist gegeben, auch wenn ich jetzt kein Technology Readiness Assessment gemacht habe. Aber aus dem, was ich aus der Literatur gerade so mitnehmen konnte, es gibt eigentlich für nichts keine Lösung. Man muss es nur richtig orchestrieren und das fehlt halt noch. Da braucht es wirklich so eine treibende Kraft und das war eben das Ergebnis meiner Arbeit, ist, wenn man mit einem Sektor zu tun hat, der relativ klein ist und da eben keiner so eine Monopolstellung hat, das einfach durchzudrücken, dass man dann so ein bisschen Geburtshilfe leisten muss, wenn man das dann umsetzen möchte. Es war zwar eine Hypothese von mir, dass es funktioniert, aber trotzdem hat es mich am Ende überrascht, wie gut eigentlich die Ergebnisse aus der Literatur, also dem, was Forscher vor mir quasi schon bearbeitet haben und dem, was ich dann wirklich aus der Praxis erfahren habe, wie gut das eigentlich zusammenpasst. Also das war ein relativ klares Bild. Mit natürlich ein paar Überraschungen, wie dem Use Case für Zertifizierer. Das hatte ich vorher so nirgendwo gelesen, aber macht natürlich total Sinn. Gleichzeitig hat man natürlich dann auch so eine Folgefrage. Also klar, man hat artverwandte Zertifizierungskonzepte wie Fairtrade zum Beispiel oder irgendwie Tierwohl oder nachhaltige Fischerei, wo man sich dann aber fragen muss, okay, wenn es da keine klaren gesetzlichen Vorgaben für gibt, wie setzt man das dann um? Also sagt man, okay, man startet zum Beispiel mit Öko und dann hat man ja so ein Framework und kann das übertragen oder wie macht man das? Das ist jetzt nicht die Kernfrage meiner Arbeit gewesen, aber es war schon was, was irgendwie naheliegend war, auch noch mit anzuschauen.
Wie wären denn die nächsten Schritte, wenn ich jetzt deine Arbeit vorliegen habe und sagen wir, ich sitze in der EU, ich habe da Mitbestimmungsrecht, ich finde das spannend und würde das gerne zu meinem Thema machen. Wie müsste ich jetzt vorgehen?
Ja, also ich würde definitiv Mittel zur Verfügung stellen, um eben weitere Forschungsfragen zu betrachten, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass auch ein Business Case dahinter steht. Also es sollte nicht aus so einer Technologie-Ideologie heraus gemacht werden, weil Blockchain hatte ja auch einige Zeit einfach einen Riesenhype und gefühlt wollte man alles mit Blockchain machen.
Ja.
Da muss man einfach ehrlich sein, ne? Ob man vielleicht auch sich da gewissermaßen beschränkt. Aber es gibt ganz sicher diese Vertrauensbildung gegenüber den Konsumenten, die erhöht werden kann. Dafür bräuchte es aber auch ein Technologieverständnis. Man muss das Ganze einfach gestalten. Man hat aber dann riesiges Synergiepotenzial mit anderen administrativen Dokumentationsaufgaben, die Landwirte erfüllen müssen. Also auch da wäre Aufwands- und Kostensenkungspotenzial gegeben, auch wenn man erstmal natürlich investieren muss. Und man könnte auch parallel einfach einen Schritt weitergehen. Also das war ja auch so eine Frage, wenn man jetzt sagt, Öko war die Basis, aber es gibt ja auch beispielsweise Umweltthemen, ob das jetzt eine Umweltkostenrechnung ist oder Biodiversitätsförderung oder, die man da noch andocken könnte. Oder eben das Thema Fair. Also es bietet eigentlich eine gute Plattform. Das heißt, wenn du in der EU sitzen würdest und ich dir was empfehlen müsste, würde ich sagen, zum einen stell bitte Forschungsgelder bereit, dass man sich mit Folgefragen auseinandersetzen kann. Und intensivier Unternehmen, die solche Blockchain-Lösungen bauen, dazu ein Angebot zu schaffen. Gleichzeitig müsste man aber auch Plattformen für den Austausch innerhalb des Ökosektors finden, wo man eben Leute zusammenbekommt, die an so einem Piloten, einem größeren Piloten, teilnehmen wollen. Das braucht natürlich auch Mittel. Und also gerade weil es halt häufig, also nicht ausschließlich, aber häufig auch kleinere Unternehmen sind, das ist natürlich auch einfach eine Ressourcenfrage, ob man sich damit auseinandersetzen kann. Das heißt, auch das ist ein Thema, was man irgendwie lösen muss. Also wichtig sind vor allen Dingen immer die ökonomischen Effekte auch, weil es sind am Ende alles Unternehmer, die da agieren. Und ja, man vergisst es immer schnell, aber Ökonomie ist halt auch eine Säule der Nachhaltigkeit, ne? Also wenn man da eine nachhaltige Lösung schaffen will, dann muss die auch wirtschaftlich tragbar sein. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn es da von einer Seite einen initialen Impuls gibt. Aber es muss natürlich immer mit dem Ziel sein, dass man da was schafft, was sich irgendwann selbst trägt. Und wenn man dann beispielsweise Zertifizierungskosten senken kann oder ja Preise anders gestalten kann oder Akzeptanz von Produkten oder von Technologie anders fördern kann, super.
Das sind also noch einige Aufgaben, die auch für die Wissenschaft noch stehen, um da weitere Informationen zu liefern, um die Player dann zu befähigen, so ein Thema wirklich anzugehen.
Absolut.
Super spannend. Wie geht's für dich weiter?
Ja, ich habe den Master ja berufsbegleitend gemacht.
Ja.
Das heißt, außer dass ich jetzt abends keine Vorlesung mehr habe, hat sich jetzt so viel nicht geändert, aber ich bleibe auf jeden Fall an dem Thema dran und es fügt sich eigentlich auch sehr, sehr schön in, ja, in meine Arbeit ein, in der ich mich auch viel mit Nachhaltigkeitsthemen und Umweltthemen und auch viel mit Landwirtschaft beschäftige. Das heißt, ich versuche da schon immer eine Synergie zu finden. Das fällt mir eigentlich gar nicht schwer, weil ich eigentlich dauernd Anknüpfungspunkte habe, wo ich denke, ach, da könnte man doch nochmal weitermachen. Und ich finde auch die Forschungsfragen, die ich jetzt aufgeworfen habe, super spannend. Und würde mich auch freuen, an der einen oder anderen dranbleiben zu können, wenn sich das ergibt. Und würde einfach auch gern andere ermutigen. Vielleicht muss ja noch jemand eine Masterarbeit schreiben und findet eine Frage daraus spannend oder. Genau, also mich würde es einfach freuen, wenn es diese Lösung irgendwann gibt. Es wäre für die Praxis, wenn es gut gemacht ist, sicherlich eine große Erleichterung. Und ich glaube, es würde auch dem ganzen Sektor, ist ja auch eins der großen Ziele der EU, den Ökolandbau stark auszuweiten, oder auch einfach nochmal Auftrieb geben, weil es ist sicherlich auch ein Hemmnis für den einen oder anderen, eben diese Auflagen zu erfüllen. Und wenn es mit so einer Lösung einfacher geht, umso besser.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht hört auch der eine oder andere Unternehmer zu, der Studierende bei sich im Unternehmen hat, die berufsbegleitend Lust haben, an diesem Thema weiterzuarbeiten. Die Unternehmen haben ja auch was davon, wenn dieses Thema vorangetrieben wird und sie eine gute Datenbasis erhalten.
Ja, klar. Also wenn jemand dafür einen Austausch offen ist oder Interesse hat, kann man mich auch einfach gerne anschreiben. Gibt da gerne Rückmeldung.
Wir werden unter die Folge auf jeden Fall noch einige Informationen packen, damit man sich da weiter mit beschäftigen kann. Ich danke dir für deine Zeit, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie es damit weitergeht, was wir vielleicht auch aus der Hochschule Fulda davon noch hören. Diese Episode ist ja eingebettet in eine Serie, in der wir uns mit Lebensmittel und Lebensmittelinnovationen von der Hochschule Fulda beschäftigen. Eine schöne Bandbreite, die wir da abdecken konnten. Ja, damit bedanke ich mich auch bei euch, meinen Zuhörern, wie immer fürs Zuhören und freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Bis dahin. Vielleicht auch aus der Hochschule Fulda davon noch hören. Diese Episode ist ja eingebettet in eine Serie, in der wir uns mit Lebensmittel und Lebensmittelinnovationen von der Hochschule Fulda beschäftigen. Eine schöne Bandbreite, die wir da abdecken konnten. Ja, damit bedanke ich mich auch bei euch, meinen Zuhörern, wie immer fürs Zuhören und freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Bis dahin.